Guten Abend euch alle miteinander. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir haben jetzt drei Mittwoche uns mit Kapitel 2 beschäftigt. Wir haben gesehen, wie die Jünger gewartet haben auf den Heiligen Geist und wie versprochen in Joel der Geist Gottes ausgegossen wurde. Wir haben gesehen, wie die Jünger erfüllt wurden mit Kraft. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist uns begleitet, bei uns ist, dass der Heilige Geist inwendig in uns wohnt, dass er einen Menschen, neuen Menschen in uns zeugt. Eine neue Geburt, wiedergeboren. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Er ist bei uns, er ist in uns und er kommt über uns. Mit Kraft. Und das erleben hier die Jünger, wie der Geist Gottes sie ausrüstet mit Kraft. Wir haben gesehen, wie diese Kraft sich in Petrus' Leben offenbart. Petrus, obwohl er groß war und stark war, nicht ganz so stark, wie er meinte, aber dennoch war er ein Fischer, ein starker Mann. Er hat einen starken Charakter. Nicht umsonst hat Jesus das auch bestätigt, während die Jünger zusammen mit ihm gingen, dass Petrus stark war. Er war nicht nur körperlich stark, sondern er hatte ein starkes Mundwerk, hat sich überschätzt. Und wir haben gesehen, dass Petrus, bevor er mit dem Heiligen Geist oder bevor der Geist Gottes auf ihn kam, dass er Schwächen gezeigt hat. Er konnte Jesus nicht bekennen. Er konnte Jesus nicht treu bleiben. Er konnte sich nicht zu Jesus stellen in allen Situationen. Und wir haben gesehen im zweiten Abschnitt dieses Kapitels, wie Petrus, als der Geist Gottes auf ihn kommt, erfüllt wird mit Kraft, so dass er mutig das Evangelium verkündigt. Er tut es inspiriert durch den Heiligen Geist, jetzt wo der Geist auf ihn gekommen ist, und er tut es mit Mut. Er sagt den Menschen um ihn herum: Ihr habt durch die Hand der Heiden Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Ein mutiger Mann ist er geworden durch dem, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und wir sehen, wie sehr wir das brauchen, dieses auf, über uns, das getauft, erfüllt oder egal, wie man das nennt. Wie man das nennt, ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir das erleben und erfahren haben. Und Paulus lehrt uns, dass wir uns ausstrecken sollen nach dem Heiligen Geist und auch alle Gaben. Und wir sehen, wie Petrus erfüllt wird mit Kraft, dass er mutig ist. Wir sehen aber auch, dass er ausgerüstet wird mit Gaben. Und wir sehen, wie diese Gaben durch Petrus und die anderen Jünger Frucht bringen, wie Gott seine Gemeinde baut durch die Jünger und viele andere in Apostelgeschichte. Gott baut sein Reich durch uns, nicht doch durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Wenn der Herr nicht sein Haus baut, so bauen die daran bauen vergebens, umsonst, es bringt nichts. Wir haben auch gesehen, wie das im Bau des Tempels war, dass man im Bau des Tempels kein Krach haben oder dass kein Krach gemacht wurde, dass die Steine außerhalb des Tempelgebiets gemeißelt wurden, dass nicht geschwitzt wurde oder Krach gemacht wurde. Es geschah alles ganz leise. Warum? Der Mensch sollte nicht meinen, er hätte etwas getan. Er sollte nicht Aufmerksamkeit auf sich reißen durch Krach und vieles machen und tun, wie wir es ja so gerne eigentlich auch als Christen reden über all dem, was wir getan haben, wie sehr der Herr uns gebraucht. Das ist nicht gut. Der Heilige Geist möchte still und leise durch uns wirken, damit Jesus die Ehre bekommt. Jetzt sind wir nun in Vers 37 und wir wollen 37 bis 47 machen heute Abend. Hier sehen wir, wie der Geist Gottes durch die Jünger seine Gemeinde baut, die Urchristengemeinde. Es gibt, wie bereits schon gesagt, so viele Seminare über Gemeindebau. Wie? Wir können unheimlich viel Rat bekommen. Wenn wir 120 Euro auf den Tisch blättern und zu so einem Seminar gehen, wird uns erklärt, wie wir das Reich Gottes bauen können. Ob das Gemeindebau, ob das Evangelisation gibt, es gibt Seminare weltweit zu diesen Themen. Die Frage ist, sind sie eigentlich sehr sinnvoll? Weiß ich nicht. Ich stelle es in Frage. Der Heilige Geist will es tun durch ganz schlichte und einfache Menschen. Durch ganz einfache, schlichte Menschen baut Gott sein Reich. Vers 37 von Kapitel 2. Als sie aber das hörten, das, was Petrus gepredigt hatte, diese mutige Predigt, in zwei oder drei Verse hat er über Jesus' Leben berichtet, hat über seinen Tod berichtet und über seine Auferstehung. Also das volle Evangelium in zwei oder drei Verse. Verse 22, 23 und 24 ist erst schon durch. Ich weiß es nicht, ob es euch auch so geht oder gegangen ist, dass ihr bei einer Evangelisation gewesen seid, wo jemand wie Billy Graham aufsteht oder Ulrich Pazani das Evangelium verkündigt, erzählt schöne Geschichten, die wir alle bereits schon kennen aus dem Neuen Testament oder vielleicht manchmal aus dem Alten. Eine ganz schlichte, einfache Predigt, wie etwas aus einer Kinderbibel. Über 15 bis 20 Minuten wird ein Lied gesungen, dann wird ein Aufruf gemacht und es kommen Hunderte von Menschen nach vorne. Ich habe oft da gesessen und zugehört und gedacht, das hätte ich auch machen können. Hätte ich eigentlich, bis auf ein paar grammatische Fehler, hätte ich die Geschichte genauso erzählen können. Es wäre keiner nach vorne gekommen. Wenn ich den Heiligen Geist nicht auf mir habe und nicht berufen bin, zu evangelisieren, in diese Form, Evangelisation ist ja ein weiter Begriff, kann ich das genauso machen, es wird aber gar nichts passieren. Leute werden aufstehen und nach Hause gehen, es wird gar keiner nach vorne kommen. Der Heilige Geist tut es. Habt ihr das so erlebt oder empfunden bei Evangelisten wie, gesagt, Billy Graham oder Ulrich Pazani? Was ist denn das? Das ist der Heilige Geist. Er tut es. Hier sehen wir das bei Petrus, der ist auch ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist, Menschen ins Herz zu sprechen. Seine Botschaft ist schlicht und einfach. Wir haben es vor uns, da Verse 22 bis 36. Er zitiert das Alte Testament ein paar Mal, einmal die Psalmen und einmal den Prophet, und dann ist er durch. Und was passiert? Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und das hat Petrus nicht getan, das hat der Heilige Geist getan. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Diese Frage wird auch Johannes gestellt. Könnt ihr euch erinnern? Johannes, was sollen wir tun? Und was sagt Johannes? Tut Buße. Genau. Und was sagt ihr? Wer zwei Kleider hat, der gebe eins den anderen, oder? Tut was. Hier ist es nicht mehr so. Hier herrscht schon die Gnade. Johannes hat ja aus dem Alten Testament gepredigt. Wir müssen etwas tun. Das hat Johannes ganz deutlich gepredigt. Könnt ihr nachschlagen und lesen. Wir haben dazu keine Zeit. Petrus sagt aber, kehrt um. Was bedeutet das eigentlich für einen Mensch, der im Neuen Testament lebt? Bekenne deine Sünde und nehme das an, was Christus für dich getan hat. Du brauchst nichts zu tun, als Ja zu sagen zu Jesus. Jesus, du bist Gott. Du bist gekommen, um mir meine Sünde zu vergeben. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir meine Sünde. Reinige mich. Reinige mein Herz. Komm und wohne. Nimm Platz. Zeuge einen neuen Menschen durch den Heiligen Geist. Und zack, es ist passiert. Mir brauchen die Menschen hier nicht zu tun. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. Wir wollen nicht auf Taufe eingehen, weil Taufe oft zu großen Streitpunkt gemacht wird. Es wird dogmatisiert. Einige taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, andere taufen in Jesus' Namen, einige taufen in Leib Christi hinein, andere taufen in der Gemeinde hinein, einige taufen Kinder, andere taufen nur Gläubige. Also das mit der Taufe ist eine komplizierte Sache und man kann auch lange darüber reden und lehren. Ich denke, wir sollten das den Heiligen Geist überlassen. Der Mensch weiß innerlich in sein Herz. Der Geist Gottes sagt es deutlich, dass er getauft werden muss, wenn er gesunde Lehre bekommt. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Sagte, glaube ich, vor 14 Tagen, es gibt Leute, die erzählen über Erlebnisse, die sie gehabt haben, wie der Geist Gottes über sie gekommen ist und in ihn gekommen ist, wie sie getauft wurden im Heiligen Geist, wie sie ausgerüstet worden sind mit Gaben, bevor sie sich bekehrt haben. Das ist nicht biblisch. Die Bibel unterstützt solche Zeugnisse oder so eine Lehre überhaupt nicht. Erst kommt Buße, dann kommt Taufe und dann kommt die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes. Es wird uns gegeben, es ist eine Gabe. Wir haben es nicht verdient. Denn euch und euer Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott wird rufen. Gott erwählt Menschen, Gott sucht Menschen, überführt sie von ihren Sünden, gibt ihnen neues Leben und rüstet sie aus. Mit dem Heiligen Geist gibt ihn ewiges Leben. Das tut Gott. Jesus sagt das selber während seinem Dienst. Der Vater tut das. Ihr sagt, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Etwas, was wir weitergeben. Wir haben Verantwortung in dem Moment, wo wir das Evangelium empfangen. Verantwortung ist unseren Kindern weiterzugeben, beziehungsweise unseren Kindern ist vorzuleben. Ob das eigene Kinder sind oder ob es junge Menschen in der Gemeinde sind. Egal, es sind alle Nachkommen. Hier geht es um Kinder, Nachkommen. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diese verdrehte, finstere Welt. Wir haben heute Morgen für China, Macau gebetet. Macau ist eine Halbinsel in China, das seit 1577 den Portugiesen gehört hat. Inzwischen ist es ähnlich wie Hongkong. Es ist in chinesischen Händen übergegangen, aber damals, 1577, haben die Portugiesen es unter ihre Macht gehabt. Und fast die ganze Halbinsel hat sich bekehrt. Es waren 97% Katholiken. Wir haben darüber nachgedacht, dass bekehrt eigentlich ein weiter Begriff ist. Sie haben sich zum Katholizismus bekehrt, zu einer Religion. Sie haben das Wort Gottes nie gehört. Ihnen wurde das Wort Gottes nie gelehrt. Ihnen wurden verschiedene Rituale beigebracht, so eine Mischung von Christentum und Heidentum, wie es auch sonst ist in vielen katholischen Ländern in Asien und in Südamerika. Und heute, mehr als 300 Jahre später, ist diese Insel, diese Halbinsel, diese Stadt Macau, die Stadt mit am meisten kriminellen Verbrechen, Prostitution und alles andere. Es ist schlimmer als irgendeine andere Stadt weltweit. Die Korruption und Gewalt und Prostitution ist so stark, dass es keiner in den Griff kriegen kann. Ich hatte wenig eigentlich über Macau, habe ich gehört, und es klingt ja auch portugiesisch und nicht unbedingt chinesisch, aber ich war erschrocken eigentlich zu sehen, wie sich alles so verändert hat. Es gibt nur 33 kleine Gemeinden von gläubigen, evangelikalen Christen auf der Insel. Ich glaube, Prozentzahl war unter 2% wiedergeborene Christen nach so vielen 100 Jahren. Das Evangelium nie verkündigt, das Evangelium auch auf diesen Grund nie weitergegeben. Einfach eine sogenannte christliche Religion da hineingepflanzt, ohne die Wirkung des Wortes oder die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes weitergeben, das volle Evangelium, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, uns erneuern und immer wieder aufrichten lassen von seinem Geist. Wo waren wir? Vers 40. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir leben in eine finstere Welt, eine gottlose Welt. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesen Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die Schrift ist da sehr vorsichtig. Der Heilige Geist ist vorsichtig, wie er formuliert. Es wurden 3000 Menschen hinzugefügt. Es spricht nicht über Petrus und die Jünger bei Händeauflegen, in der Seelsorge, beim Gebieten oder irgendwas anders. Gott fügte einfach hinzu, weil der Geist Gottes den Herzen von Menschen angerührt hatte. Diese Menschen, die sich bekehrten, diese 3000 Menschen, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben. In Johannes Kapitel 15 und Vers 5 steht: Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Das Geheimnis eines fruchtvollen Lebens ist eine tiefe Herzensbeziehung zu Gott durch Jesus Christus. Eine Beziehung, das bleibt. Sie bleiben beständig. Es wird auch übersetzt, halten fest an dem, was sie lernen. Sie tun das regelmäßig, wöchentlich, sitzen mit den Jüngern zusammen und lernen das Wort Gottes, wie wir es hier tun. Sie bleiben aber beständig in der Lehre, die Lehre der Apostel. Wir wissen, dass die Aposteln Ämter hatten. Wir haben gesehen, dass sie ausgerüstet wurden mit Kraft und Gaben durch den Heiligen Geist. Über diese Ausrüstung, über diese Ämter lesen wir in Epheser 4. Epheser 4. Schreibt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und er hat einige Apostel, er ist der Heilige Geist gemeint, und er hat einige als Apostel eingesetzt. Einige als Propheten. Apostel sind die Jünger damals, die eine übergemeindliche Aufgabe hatten, der Ermutigung. Sie hatten verschiedenen Gaben. Manche Aposteln waren Apostel und Lehrer, andere waren Apostel und Evangelisten. Früher habe ich gedacht, das ist alles dasselbe. Hier sagt aber der Text, dass es 5 Gaben gibt, der 5-fache Dienst, und er hat einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und einige als Lehrer. Wozu ist dieser Dienst hier, Dienst eines Lehrers, Dienst eines Propheten oder Apostel oder Evangelisten? oder Hirten. Hirten ist ein Mensch, der sich um andere kümmert. Ein Hirte kann Hirte und Evangelist sein oder Hirte und Lehrer. Es gibt aber auch Hirten, die nur Hirten sind und nicht unbedingt die Gabe der Lehre haben. Normalerweise ist Begleiter, aber man kann nicht da einfach sagen, es ist immer so, dass ein Hirte eigentlich eine Gabe hat zu lehren. Jemand, der eine Gabe hat zu lehren, muss auch nicht unbedingt ein Amt in der Gemeinde haben. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die in der Seelsorge lehren. Sie benutzen das Wort Gottes und legen es aus, ermutigen Menschen, warnen Menschen. Das ist eine Gabe der Lehre. Das ist nicht nur so, dass diese Gaben für die Ältesten da sind oder für Diakone oder für Seelsorge oder wir alle sollten uns ausstrecken und Gott bitten, dass er uns ausrüstet mit Gaben. Diese Gaben aber, wozu sind sie da? Ist es so, dass der Evangelist nun da ist, um Veranstaltungen zu machen wie Billy Graham? Klar gehört das dazu. Aber es ist nicht zuerst und vor allen Dingen dafür da. Es gibt Leute, die oder Gemeinden, die jemanden einladen, ein- oder zweimal im Jahr, und sie haben ihre Evangelisation. Der Evangelist verkündigt das Evangelium, es bekehren sich Leute und dann schicken sie ihn wieder nach Hause und laden ihn wieder in Herbst ein und meinen, damit haben wir unsere Evangelisation gemacht. Das ist eigentlich nicht biblisch. Auch nicht das, was wir hier in der Urchristengemeinde sehen. Das ist nicht so. Und hier steht das im Text ganz deutlich. Diese Gaben, dieser fünffache Dienst, wofür ist er da? Damit wer? Die Heiligen zugerüstet werden zum Werk. All diese Gaben sind der Gemeinde gegeben, damit sie in der Gemeinde gebraucht werden. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ein Evangelist erbaut mich. Ein Prophet erbaut mich. Ein Apostel erbaut mich als Gemeindeglied. Bis wir alle hingelangen zu Einheit. Das ist ein Prozess. Sie bleiben dran. Sie bleiben ihr Leben lang dran. Sie sagen nicht, ich habe jetzt genug gehört. Ich weiß schon alles. Ich habe genug gebetet. Ich habe genug Gemeinschaft gehabt. Sie leben und bleiben da dran. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, seht ihr, wir sehen das auch im Text, wie die Verkündigung des Wortes und das Gebet uns zu ein Herz und eine Seele macht. Das Wort Gottes ist ein Wasserbad. Es reinigt unsere Gedanken von verkehrten und negativen Dingen. Und was passiert, wenn unser Denken gereinigt wird durch den Geist Gottes? Wir bekommen alle die Gesinnung Christi und wir sind denn eines Sinnes und sind eng zusammen geflochten, damit wir nicht mehr unmündig sein. Also es ist ein Prozess, wir müssen wachsen. Unsere Kinder gehen, wie viele Jahre, 11 Jahre zur Schule und dann noch zur Uni? Wir gehen hier als Kinder Gottes unser Leben lang zur Schule. Da gibt es es gibt einen Abschluss. Aber der findet anders statt, als wir uns das vielleicht vorstellen. Wenn wir diese Erde verlassen, dann brauchen wir keine Lehre und keine Gemeinschaft und kein Brotbrechen mehr. damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind der Lehre bewegen. Wenn wir standhaft tiefe Wurzeln haben wollen, dann müssen wir bleiben. Wenn wir das Wort Gottes kennen, werden wir nicht hin und her gepustet von komischen Lehren. We smell the rat, sagt man auf Englisch. Wir riechen den Braten. Das ist oft ein Gefühl. Ich kann das nicht anders beschreiben. Ich habe das Gefühl, das Empfinden, mein achter Sinn sagt mir, da stimmt irgendwas. Ich kann das im Moment nicht erklären. Das ist aber nicht Gott. Warum? Weil ich ständig bei Gott bin. Ich weiß, wie Gott riecht. Und was macht man? Man zieht sie ruhig und liest die Bibel. Danke, Jesus. Im Licht deines Wortes weiß ich ganz genau, dass das falsch war. Dass dieser Mann entweder ein Irrlehrer war oder mir etwas Verdrehtes beibringen wollte. Ich wusste, du bist das nicht, Vater. Ich wusste, dass nicht dein Geist ist, der da wirkte. Dieser Geist war mir fremd. Es zeugte nicht von dir, von deinem Wesen, dein Charakter. Wo waren wir? Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt des Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seine Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Mann, das ist ja so klar. Er legt lediglich das aus, was hier geschieht. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft. Wozu ist die Gemeinschaft da? Damit wir das tun, was wir gelernt haben. In der Gemeinschaft üben wir. Deswegen steht zuerst, schreibt Paulus an Timotheus, tut das deinen Geschwistern. Sie kommen zuerst. Übe Langmut, Vergebung, Nächstenliebe. Übe das Geben. Gib nicht nur Gott, sondern gib deine Geschwister. Lerne nicht nur, sonst hast du irgendwo einen Wasserkopf. Du kommst nicht nach mit dem Tun, dann bildest du dir etwas ein. Weil du etwas weißt, dass du besser bist als andere. In Tun aber wärst du gebrochen. Du erkennst, wie schwer das ist. Also die Gemeinschaft der Gemeinde ist uns gegeben, damit wir das Tun üben können. Denn unsere Geschwister sind ja viel geduldiger als Menschen in der Welt. Sie haben nicht diesen Anspruch, oder? Da kann ich doch viel besser üben. Im Brotbrechen, das Brotbrechen bei uns heißt es Communion. Communion ist ein ähnliches Wort wie Koinonia. Es heißt Gemeinschaft, to commune, to communicate. Das Brotbrechen ist Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Geschwistern. Wir sitzen zusammen, brechen das Brot und denken daran, was Jesus für uns getan hat. Unser Vater, dass wir zusammengehören, dass wir eine Familie sind. Ja, viel mehr eine Familie als das, was wir im leiblichen Sinn, im menschlichen Sinn zu Hause haben. Unsere Beziehung zu unseren Eltern, Tanten und Onkeln oder Nachbarn, Menschen, die nicht bekehrt sind. Hier ist diese tiefe, innige Gemeinschaft. Wir erleben das in Brotbrechen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Abendmahl kommen, einmal im Monat. Und das auch zu Hause tun, Brotbrechen. Und im Gebet mit Gott reden, miteinander reden. Wir sollen tief gewurzelt sein in der Liebe, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Gewurzelt in Christus und in der Gemeinschaft der Geschwister. Es gibt Bäume, die sehr tiefe Wurzeln haben, die sich sehr nach unten ausstrecken, weil sie in Gebiete überleben müssen, wachsen müssen, wo das Wasser sehr tief im Boden liegt. Es gibt aber andere Bäume, die Wurzeln haben, die eher nach links oder dann nach rechts gehen, sich an einer Oberfläche bewegen, weil sie in Gebiete wachsen, wo es viel Regen gibt. Bäume, die tiefe Wurzeln haben, können den Sturm viel besser überstehen, wenn sie alleine stehen. Bäume aber, es gibt einen Baum, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch eigentlich heißt, er heißt auf Englisch Redwood und es hat die Natur, ich glaube, Rotholz. Es ist ein Baum, der eigentlich in Nordamerika wächst. Ein sehr großes und starker Baum, aber die Wurzeln wachsen nach außen und das ist so, dass sie sich nach außen strecken und die verzweigen sich unter dem Boden aneinander und halten sich fest ineinander. Das ist ein schönes Bild, tief, aber auch nach wohin? Hebräer oder verlass die Gemeinschaft nicht. Und wenn es Geschwister gibt, die die Gemeinschaft verlassen, dann ermahnt sie, ermutigt sie zu kommen. Bleibt in der Gemeinschaft, Geschwister. Und das ist es. Das macht uns stark, wenn wir als Bäume zusammen verflochten unter der Erde. Epheser 3. Vielleicht meint ihr, ich rede hier Quatsch mit meinen komischen Beispielen. Sie sind biblisch. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Seht ihr, wie Paulus betet hier. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er auch Kraft gebe, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen. Der Heilige Geist ist zuerst und vor allen Dingen da, um uns stark zu machen in den inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euer Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wir sind also Wurzelfrümpfte. Kolosser 2. Ab Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euer festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, dass diese Dinge sind möglich durch den Heiligen Geist, dass Paulus da ist, wo er gar nicht ist. Der ist so weit, aber er ist bei denen durch Gebet im Geist gegenwärtig. Ist das nicht verrückt? Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm, nicht mit ihm, sondern in ihm. Ich in euch und ihr in mir. Der Heilige ist in uns. Das ist eine Wiedergeburt. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie. Seht ihr, es geht immer wieder tief gewurzelt, Lehre, ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und was? Ständig werden wir gewarnt, wovor? Verdrehungen. Und wir hatten letzte Woche gesagt, wie es sehr in Verbindung ist. Prüfen immer wieder, wo der Heilige Geist sich offenbart. wo war ich? Habe ich 8 ganz gelesen? Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie. Also es ist nicht unbedingt alles nur eine verdrehte Bibellehre. Es gibt auch Menschen, die philosophieren, menschlichen, humanistischen Gedankengut und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leib. Wenn ihr Christus habt, habt ihr alles. Ihr braucht nichts mehr. Seinen Heiligen Geist, ihm persönlich und seine Lehre, dann habt ihr alles. Ihr braucht keine, bitteschön, das ist so deutlich, Philosophie. Die Psychologie ist eine menschliche Philosophie. Die hat überhaupt gar keine Grundlage. Menschen, auf denen es eigentlich aufgebaut worden ist, sagen von sich selber, dass sie besessen waren. Dass sie geträumt haben, dass sie Geschlechtsverkehr hatten mit ihrer eigenen Mutter. Perverse, verdrehte Menschen. Und darauf, da sind die Führer, da sind die leitenden Männer der Psychologie. Männer, die heute noch zitiert werden, die verdreht und krank waren. Das heißt nicht, dass es keine Logik gibt in der Psychologie. Ich spreche hier von der Grundlage, die es eigentlich gar nicht gibt in der Psychologie. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt in der Bescheidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit einer Forderungen, mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz gehaftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Zurück zu Apostelgeschichte 2:42. Also, tief gewurzelt in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie taten nicht, es geschah durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Ständig zusammen. Nicht ein Gottesdienstbesuch in der Woche über 1,5 Stunden und dann auf Wiedersehen. Nein, sie hatten einen tiefen Verlangen, das in ihnen gezeugt wurde durch den Heiligen Geist, nicht nur zu essen und zu trinken aus dem Wort, sondern Gemeinschaft zu haben, zu beten, ein göttlicher Trieb und ständig miteinander zu sein. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als wir nicht so ganz glücklich waren als Gemeinde, war das so, dass wir versucht hatten, mal einen Urlaub zu organisieren. Und es gab eine Gruppe von Geschwistern, die...
Nein, nie, ne, das ganze Jahr, jeden Sonntag sehen wir uns und dann noch ein... Nein, danke, ich möchte für mich Urlaub machen. Nichts wie weg hier.
Menschlich verständlich, aber nicht geistgewirkt. Zu jeder Möglichkeit, jede Gelegenheit. Man freut sich. Neulich waren wir spazieren, Gabi und ich, wir sind gegangen, Wir gehen nicht spazieren. Wir gehen richtig. Wir versuchen, 5 Kilometer hinter uns zu kriegen innerhalb einer bestimmten Zeit. Und wir gehen dann richtig heftig miteinander. Und wir liefen da durch die Felder und da sahen wir eine Schwester, die wir schon lange kennen. Und ich habe zu Gabi gesagt, das ist sie doch. Nee, das ist doch, das ist sie, sag ich dir, das ist sie. Doch, nee, doch, das ist sie. Und wir kamen immer näher und dann plötzlich streckten sich die Arme aus und sie sagte, hallo, wie geht's euch? Na? Nicht, oh nein, hinterm Baum verstecken, dass sie mich nicht sehen. Ne? Die hat sich gefreut. Ne? Das ist doch eine Freude, einander zu begegnen. Ne? Kennt ihr das? Also im Kaufhaus oder so? Ne? Oder geht es euch so? Nee, bloß nicht. Die haben uns nicht gesehen, Gabi. Schnell, nichts wie weg hier. Das ist menschlich normal, aber das ist nicht das, was der Heilige Geist. Immer zusammen, so oft wie es geht. Und alles teilen miteinander. Das ist göttlich, das ist der Geist Gottes. Alle aber, die gläubig geworden waren, nicht nur einige, alle waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das ist kein Kommunismus. Diese Sätze, die werden auch von den Kommunisten auch zitiert. Der Kommunist sagt, das, was deins ist, ist meins. Sie sind wie Robin Hood. Das ist Kommunismus. Kann die Geschichte lesen. Das kann Jana bestätigen. Das, was ihr habt, das will ich haben. Christentum ist etwas ganz anderes. Das, was ich habe, ist deins. Und das muss wohl Geist Gottes bewirkt sein, oder? Das geht nicht anders. Das ist das, was hier steht. Das, was ich habe, ist deins. Bitte schön, nimm. Ich denke zurück an eine alte Teestube. Ich hatte einen alten Freund, der Klaus. Und Klaus hatte wenig. Ich hatte ein bisschen mehr, es war nicht sehr viel, aber etwas mehr. Er hat einen guten Job auf dem Bau. Und der Klaus, der hatte nicht so viel. Er lebte bereits schon als Missionar. Und ich arbeitete noch auf dem Bau. Und ich habe meine Jacke liegen lassen in der Gemeinde, meine Lederjacke. Und ich denke, ach, holst du dir nächsten Sonntag ab. Komm nächsten Sonntag, begegne mein Bruder Klaus im Treppenhaus. Und er hat diese schöne dunkelbraune Lederjacke an. Und ich sage zu ihm, ey Klaus, hast du meine Jacke gefunden? Ich sage, wieso? Deine Jacke, das ist meine Jacke. Es gehört alles dem Herrn. Das war nicht so einfach. Das ist Fakt, das ist wahr. Ihr könnt Klaus anrufen und fragen. Und das ging Wochen. Und ich wurde innerlich zornig. Ich habe gedacht, der macht ja keine Witze. Zuerst habe ich gedacht, ne? Nein, das ging Wochen. Und ich habe gesagt, Klaus, ich möchte meine Jacke wieder haben. Er hat gesagt, das ist meine Jacke. Es gehört alles dem Herrn. Und ich habe die Jacke nicht wiedergekriegt. Also, das ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Christentum. Sie verkaufen Güter und habe und teilt es. Hier teilen, geben Menschen andere etwas. Und sie waren täglich einmütig. Seht ihr? Eintracht, Einmütigkeit. Wo kommt das her? Das kannst du nicht machen. Das kannst du beim Seminar nicht lernen. Das tut der Heilige Geist, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen. Es ist nicht ein besonderes, nicht immer zumindest, es kommt vor, wo wir ein Kitzel erleben oder erleuchtet werden oder uns freuen über irgendwas Neues, was wir gelernt haben. Aber es ist ein ganz normales Essen, wie wir morgens, mittags und abends tun. Graubrot mit Butter und eine Scheibe Wurst. Aber wir brauchen es, sonst, wenn wir das nicht tun, brechen wir zusammen und sterben wir. Geistlich ist es genauso. Wir müssen kommen, um essen. Und einmal am Sonntag reicht nicht. Es reicht wirklich nicht. Wenn wir es meinen, sollten wir das mit dem Essen probieren. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Wenn ich zurückdenke, auch mein leiblicher Bruder, der ja gläubig ist, aber ich habe eigentlich sehr wenig mit ihm zu tun, weil ich schon mit meinem Bruder habe ich wenig zu tun gehabt in den letzten 45 Jahren. Und ich habe ihn lieb, er ist mein Freund und Bruder, aber ich habe Beziehung zu anderen Männern, mit denen ich sitze, esse und bete, das viel, viel tiefer und herzlicher ist als die Beziehung zu mein leiblicher Bruder, weil ich das mit ihm nicht tue. Ich habe eine ganz andere, es funkt ganz anders. Es ist eine ganz andere Wärme, eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderes Vertrauen auch, kann ich sagen, auch im Verständnis vom Wort. Da ist eine Wärme da. Männer, mit denen ich jahrelang zusammen das Wort Gottes gegessen habe, Männer, mit denen ich gemeinsam mit unserem Vater, mit dem wir gemeinsam mit unserem Vater geredet haben, zu dem habe ich eine ganz andere Beziehung. Und das kommt nicht in einer Woche. Wir müssen bleiben. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Ist Evangelisation nicht das Einfachste, was es überhaupt gibt? Evangelisation ist ganz normales christliches Leben. Ganz normal. Die Menschen in der Welt haben gesagt, Mann, wie freizügig, großzügig, wie geduldig. Sie reden überhaupt nicht negativ übereinander. Die freuen sich den ganzen Tag. Die sind nicht geizig. Die sind nicht eigensinnig, die können vergeben. Die sind einsichtig. Die können einander tragen. Mann, das ist ja sowas. Danach habe ich mich immer gesehnt. Ich muss unbedingt zur Gemeinde kommen. Das ist das, was wir hier lesen. Du brauchst kein Seminar über Gemeindewachstum oder Evangelisation. Das tut alles der Heilige Geist viel besser. Klar helfen diese Dinge. Klar gebraucht Gott sie. Kein Problem. Aber es geht alles ohne. Es geht alles nur und durch den Heiligen Geist. Und Gott freut sich, weil er ganz genau weiß, dass wir wissen, nur er hat es getan. Warum? Weil wir kein Seminar gemacht haben. Wenn wir ein Seminar gemacht haben, denken, ach, das habe ich von dem Bruder gelernt. Oder dass dieses System, ne, diese Schritte habe ich gelernt, habe ich verinnerlicht und habe ich praktiziert. Und nun wächst die Gemeinde. Danke, Methode. Gott will das nicht. Nächste Woche, Chapter 3. Jesus, wir sehen, wie dein Heiliger Geist wirkt und dennoch erleben wir es nicht, wie wir es oder wie es eigentlich sein sollte. Hoffentlich möchten wir das auch, wie wir es eigentlich möchten, Herr. Ich weiß, dass wir das brauchen für diese Gemeinde. Ich brauche es für mein Leben, mehr von deinem Geist, mehr in mir als Kraft, mehr davon in den Gaben, die du mir gegeben hast, mehr davon zu Hause und in der Gemeinde, damit ich ein Vorbild sein kann. Ich brauche mehr und immer mehr von dir, Jesus. Und ich denke, dass alle, die wir hier geboren sind, aus dem Geist wissen, es ist viel passiert, aber es kann und muss mehr passieren. Denn du bist gegangen und hast gesagt, in Johannes hast du gesagt, ihr werdet viel größere Dinge tun. Nicht andere Dinge, größere Dinge. Und wir bitten dich, dass wir das erleben, dass Tausende zum Glauben kommen, Jesus, in diese Stadt. Dass wir erleben, dass wir als eine Gemeinde zusammen leben, einander lieben und dienen und geben, ganz freizügig. Dass wir sogar Dinge verkaufen, damit wir andere beschenken können. Das ist wahrscheinlich etwas Außergewöhnliches für diese Gemeinde. Herr, so weit sind wir nicht. Dennoch hast du gesagt, dass wenn wir bleiben im Wort, dass wir dahin wachsen würden. Dass wir das lernen können von dir, was diese Gemeinde, diese Urgemeinde ganz natürlich praktiziert hat, Herr. Wir danken dir, wir sind reich, Herr. Und es gibt so viele, die nicht unbedingt immer das Soziale brauchen, das Materielle, die aber dieses Reichtum brauchen, was du uns gegeben hast, in aller Freiheit. Es hat uns nichts gekostet. Wir bitten dich, dass wir nicht damit geizen, Herr, sondern dass wir das so untereinander, miteinander teilen, Herr, dass Menschen sehen, dass du hier in unserer Mitte lebst. Menschen, die dich suchen, Menschen, die Trost und Hoffnung, Freude und Liebe, Kraft und Heil suchen, Jesus, dass sie unsere Gemeinde sehen und einfach von dir dazugefügt werden, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.